Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Mit Ingrid Wenzel.
Ja, hier im Kompressor landen gleich zwei UFOs. Die klingen aber nicht so, sondern die klingen ganz anders. Einmal landet gleich ein UFO in München in Form einer Weißwurst und das andere UFO in Form einer Oper. Ja, das klingt alles ein bisschen sonderbar, vielleicht auch gerade deshalb, weil es Theaterstücke sind, die sich beide mit unserer Gegenwart befassen. Und wir nehmen sie mit dahin ins UFO und auf die Theaterbühne hier im Kompressor. Schön, dass Sie dabei sind. Was passiert, wenn Außerirdische ausgerechnet in München landen? Vielleicht klingt es so. Das können Sie im Residenztheater in München sehen. Morgen hat dort das Theaterstück The Munich Machine, eine Utopie in Memoriam Klaus Lemke von Albert Ostermeier Premiere. Im Titel steckt viel drin, entpacken wir gleich. Hier hören wir noch ein bisschen, wie das UFO klingt. Eins kann ich schon verraten, das UFO, das in München landet, hat die Form einer Weißwurst. Und neben München geht's auch um Klaus Lemke, also der legendäre Filmemacher, 2022 verstorben, drehte meist ohne Drehbuch, drückte Laienschauspielern noch 50 Mark in die Hand und los geht's. Das Theaterstück jetzt, Munich Machine, eine Utopie in Memoriam Klaus Lemke, kommt von einem Münchner, von Dramatiker Albert Ostermeier. Der war bis eben gerade noch in der Probe und ist jetzt live am Telefon. Hallo, Herr Ostermeier.
Hallo, Wenzel.
Im Stück soll, also das Stück soll eine Hymne und Abrechnung mit Ihrer Heimatstadt München sein und gleichzeitig auch noch eine Utopie. Wie denn das?
Naja, das ist natürlich sehr viel vorgenommen, aber nachdem ich ja schon lange in München lebe und München ist für mich eigentlich die Stadt, die wie keine andere für diese Utopie steht, für immer wieder der Versuch, sich neu zu erfinden, anders zu sein und auch immer wieder in diesem utopischen Bestreben, dieser Leidenschaft zu scheitern. Und es ist natürlich auch in dem Sinne ein Requiem für Klaus Lemke, der einer der Letzten war, der so für dieses München oder für dieses andere München gekämpft hat und es verkörpert hat. Und mit ihm ist leider auch sehr viel verschwunden.
Zu Klaus Lemke kommen wir gleich nochmal. Ich würde kurz bei München bleiben. Und zwar würde ich sagen, dass die viele Menschen heute München vielleicht nicht unbedingt mit Utopie und auch nicht mit Subkultur verbinden, sondern eher mit hohem Lebensstandard und hohen Mieten. Ist München the Munich Machine, ist München zu maschinell geworden?
Ich denke natürlich, das Einzige, was sich hier noch bewegt, ist das Kapital. Und dadurch ist München schon in einer Art erstarrt. Und wenn man das denkt, dass man, viele wissen eben nicht von München, dass München Munich Machine war, diese Erfindung von Giorgio Moroder, dass hier Disco erfunden worden ist, dass hier Pop war, dass hier Freddie Mercury war, dass natürlich mit der Münchner Räterepublik das erste große politische Moment in Deutschland stattgefunden hat. Und so gibt es zahlreiche Momente in der Geschichte Münchens, die wirklich revolutionär waren, die herausragend waren, die progressiv waren und die aber immer mehr in den Hintergrund geraten sind. Und darum ging es mir, um zu zeigen, dass München, na jetzt ist ja sogar so, dass diese legendäre Eisbachwelle, wo die Surfer surfen, jetzt verschwunden ist und man nicht mehr drauf surfen darf. Also es ging schon darum zu zeigen, dass München mal anders war und vielleicht ist die Utopie, dass München wieder so sein könnte.
Okay, also Sie blicken in die Vergangenheit und die Utopie liegt ja in der Zukunft. Und können Sie da schon was verraten? Wie könnte München wieder nicht nur vom Kapital bewegt werden?
Naja, wenn München wieder ein Ort wird, wo junge, kreative Menschen Räume haben, wo sie Räume haben für ihre Fantasie, sich zu entfalten, auszuprobieren, zu experimentieren. Und wenn München natürlich wieder bezahlbar wird und bezahlbar wird in der Kunst. Und wir sind ja eine Stadt, die immer der Kunst wirklich wie so eine Möglichkeitsform die Kunst begriffen hat. Und das sollte wieder zurückkehren. Und ich glaube, wir hatten jetzt hier mit dem Fat Cat, dem Gestalten Kulturzentrum, wo es eine gerne Übergangsnutzung war. Und das war für mich völlig überraschend, dass auf einmal wieder ein Ort ist, wo all diese kreativen Energien, dieses diverse, anarchische, wieder zusammenfließt und zusammen etwas Neues gestaltet. Und das war für uns ein Impuls, wo wir alle ganz überrascht waren. Aber der verschwindet jetzt auch wieder, denn jetzt wird renoviert und das Asbest abgeschafft.
Apropos anarchisch, Sie blicken auf München, wir haben es gerade erwähnt, durch die Brille von Klaus Lemke, also dem Kultregisseur, auch mal König von Schwabing genannt. Er verstarb vor 4 Jahren im Alter von 81 Jahren. Was macht Klaus Lemke für Sie denn so besonders, dass er jetzt in Ihrem Stück vorkommt?
Ich habe mir lange überlegt, nachdem Andreas Beck und das Residenztheater von mir ein Stück über München wollten, was das denn sein könnte, was denn das München für mich ist, das ich erzählen will und das ich wirklich als ein Panorama erzählen will. Und ich war da ein bisschen verzweifelt und als ich dann auf der Leopoldstraße war, ich bin dann zum Boxen gegangen und da hatte ich wieder diese Erinnerung, dass da Klaus Lemke mal war, dass ich ganz oft Klaus Lemke getroffen habe, der seine Sporttasche umgeworfen hat und aus seinem Studio kam und dann auf der Straße Leute angesprochen hat. Und so ganz große, jemand wie Iris Berben, die alle er praktisch entdeckt hat. Und er war einfach völlig anarchisch in dem Sinn, dass er unabhängig war. Er hat einfach jedem Schauspieler, jeder Schauspielerin 50 Mark gegeben. Es gab kein Drehbuch und die haben einfach angefangen. Es war irgendeine Idee, die stand im Raum und dann haben sie einfach ausprobiert. Und er hat dann aber auch sich nie von jemand anders finanzieren lassen. Und damit konnte er immer ganz radikal in seiner Kunst sein. Und das ist eine Radikalität in seiner Kunst, die wir vorher natürlich auch mit Fassbinder hatten, mit Achternbusch hatten. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das würde ich mich wieder wünschen. So jemand wie Klaus Lemke, der einfach sagt, komm, wir machen das, wir greifen es an.
Lemkes Filme haben ja auch sowas Radikales, Freies, Unvorhersehbares, ein bisschen Unbeholfenes auch, also wie so ein geplanter Kontrollverlust. Gibt es jetzt in Ihrem Theaterstück auch so etwas Lemke-Radikales, Anarchisches oder steht jedes Wort fest?
Naja, ich hoffe schon, dass jedes Wort feststeht, aber es gibt natürlich auch diese Momente und man muss diese Momente lassen, wo Dinge auch improvisiert werden können, wo alles aus den Fugen gerät und ein bisschen Anarchie muss schon auch sein, weil die Anarchie macht natürlich das Lebendige. Und wir haben jetzt heute in der Nacht wieder wahnsinnig viel verändert auch. Und so ist es eben, das Theater. Und das ist ja das Revolutionäre am Theater. Das Theater, dass jeder Abend anders ist, dass jeder Abend live ist und dass immer das Unvorhergesehene passieren kann. Und deswegen machen wir das ja immer, weil wir im Theater immer jeden Abend überrascht werden können.
Ersan Montag hat Ihr Stück inszeniert. Mit dabei ist auch DJ Hell. Was bekommen wir da eigentlich wirklich auf der Bühne dann zu sehen und zu hören?
Also es ist wirklich natürlich eine spektakuläre Inszenierung von der Bilderwelt, von den Kostümen. Es ist ein Gesamtkunstwerk und mit der Musik von Hell, die natürlich zwingend ist. Denn Hell hat ja damals als Referenz zu George Moroders Munich Machine seine eigene Platte gemacht, eine legendäre Techno-Platte Munich Machine. Und daran habe ich auch angeknüpft. Wir sind sehr, sehr enge Freunde. Und dann war für mich klar, der Soundtrack dieses Stücks und in Verbindung mit Klaus Lemke, der auch mit Hell arbeiten wollte, muss natürlich das ein Techno sein. Und Techno ist ja wirklich ja auch das Fanal für die Freiheit und für eine andere Form von Leben. Und mit Ersan Montag bin ich auch engstens befreundet. Wir haben zusammen, ich durfte auch immer auch einen Text schreiben für die Biennale in Venedig und Ersan ist ein ähnlich wie Lemke und diese Großen und die Fassbinder wirklich so ein Künstler, der derartig viel schafft, erfindet und so einen Kosmos erschafft auf der Bühne. Es ist wirklich so, dass man in eine komplett andere Welt katapultiert ist und diese Welt aber zugleich permanent in Metamorphosen begriffen ist, voller Überraschungen von Video, Bühne, Kostümen, Musik und es ist wirklich ein Feuerwerk.
Eine Überraschung ist auf jeden Fall auch, dass Klaus Lemke gespielt wird von Brigitte Hobmeier. Ist das irgendwie auch so eine späte, ja vielleicht auch Kritik an Aussagen oder Szenen von Klaus Lemke, die vielleicht so ja im Rückblick nicht so gut gealtert sind?
Ja, das haben Sie jetzt schön formuliert. Das ist natürlich das viel, was Klaus Lemke gesagt hat oder heute überhaupt nicht mehr ginge. Und deswegen haben wir uns aber auch gedacht, dass es sehr, sehr schön wäre, natürlich auch diese andere und natürlich diese feminine Seite von Brigitte spielen zu lassen, die ja eine der größten Schauspieler ist, die wir in Deutschland haben und die natürlich auch aus München und hier aus Bayern kommt. Und deswegen ist sie in manchen Momenten sogar der bessere Lemke und das ist natürlich toll, dass sie da einfach ihre ganz, dass es durch sie geht, durch ihren Körper geht, durch ihre Kreativität geht und deswegen das, was wir an Lemke nicht mehr so gern hören, praktisch von ihr wirklich weggespült wird.
Und das ist ab morgen zu sehen im Residenztheater in München, Munich Machine, eine Utopie in Memoriam, Klaus Lemke von Albert Ostermeier. Und ich wünsche Ihnen eine tolle Premiere morgen und bedanke mich, dass Sie hier live zwischen den Proben im Kompressor waren. Vielen Dank.
Vielen Dank. Danke, dass ich da sein durfte.
Manchmal fühlt es sich so an, als passiere gar nichts Neues mehr. Wir sind gefangen in einer Endlosschleife voller Nostalgie, nicht nur auf Instagram, wo es zuletzt den Trend gab, Fotos von sich von 2016 zu posten, nicht von 2036. Also Nostalgie mal in der Mode, mal ganz davon abgesehen, aber auch im Videospiel wird mit Nostalgie gespielt. Von Gameboy-Ästhetik bis Pixelgrafik und wie wir es hier hören, 8-Bit-Musik von der Kassette sogar. Ein neues Spiel namens Cassette Boy trägt die 80er-Jahre-Romantik sogar direkt schon im Namen. Cassette Boy, unser Spieleexperte Markus Richter, hat es ausprobiert.
Das Spiel in einem Satz. Cassette Boy ist ein Zeitmaschinen-Mixtape, das 90er-Jahre-Nostalgie mit modernen Spieleklassikern mischt. Die Einzelteile? Zum einen Gameboy-Nostalgie. Die Farbpalette besteht aus Schwarz-Grau-Grün-Stufen und Weiß und erinnert damit an das LCD-Display des ersten Gameboys, das technisch gar keine anderen Farben konnte. Und auch der Anfang der Geschichte erinnert an frühe Gameboy-Rollenspiele wie Zelda Link's Awakening. Der Protagonist wacht aus einem seltsamen Traum auf, zieht ein Heldenschwert aus einem Stein und beginnt, die Welt zu erforschen. Die Welt, das ist ein Dorf und seltsame Labyrinthe, die rundherum in der Landschaft verstreut sind. Die Welt sieht man in grob gepixelter Grafik, aber dann stellt sich auch heraus, die Welt ist aus dreidimensionalen Blöcken zusammengesetzt und das erinnert sofort an den modernen Klassiker Minecraft. Auch die Tatsache, dass man spielmechanisch eher unbeholfen auf zwar gefährliche, aber irgendwie süß aussehende Monster draufhauen kann, fühlt sich wie in der Minecraft-Klötzchenwelt an. Die Blockhaftigkeit der Welt kann man übrigens deswegen so gut sehen, weil man die Welt drehen kann. Im Spiel bekommt der Protagonist Kopfhörer, bestimmt von einem Walkman, er ist ja schließlich ein Cassette Boy, und diese Kopfhörer geben ihm die magische Kraft, die Spielwelt zu drehen. Dadurch ändert sich die Perspektive und es gilt das Credo, nur was du siehst, existiert. Das heißt, wenn man irgendwo nicht weiter kann, weil aus dem Boden zum Beispiel Stacheln ragen, die den Weg versperren, dann kann man die Welt so drehen, dass die Stacheln von einer Säule verdeckt werden. Und wenn ich als Spieler die Stacheln nicht mehr sehen kann, sind sie weg. Ich kann den Weg jetzt passieren. Auch das ist eine Referenz an einen anderen modernen Klassiker, nämlich Fez. Ein Spiel, bei dem Perspektivwechsel der Kern und die Überraschung war und dessen Protagonist, ein weißes Blockmännchen, bestimmt ein Vorbild für den ganz ähnlich aussehenden Cassette Boy ist. Die Spielwelt zu entdecken macht Spaß, auch wenn die Geschichten darin zwar niedlich, aber nicht besonders wichtig erscheinen. Aber erstmal funktioniert das trotzdem. Alles ist irgendwie süß, aber auch herausfordernd und auf jeden Fall nostalgisch-romantisch verbrämt. Aber auf Dauer erweist sich das Spiel als sperrig. Die Sache mit der Drehperspektive wird zum Beispiel nicht konsequent durchgehalten. Manche Dinge wie Stacheln verschwinden, andere wie unüberbrückbare Wassergräben bleiben. An anderen Rätseln scheitert man erstmal komplett, weiß aber nie sicher, ob man selber einfach nicht schlau genug ist oder ob man erst an anderer Stelle in den insgesamt 8 Kapiteln eine Fähigkeit freischalten muss, ohne die es nicht weitergehen kann. Da ist das Spiel wenig hilfreich, da muss man sich anderswo Hilfe holen. Und das sieht selbst der Entwickler des Spiels mittlerweile ein. Kiyoshi Honda hat selber eine Komplettlösung auf YouTube veröffentlicht, mit der dringenden Bitte, sie nur zu benutzen, wenn man selbst nicht mehr weiterkommt. Diese Sperrigkeit kann man tatsächlich als weitere Referenz an früher sehen. Schon damals wurde kaum ein Spiel alleine durchgespielt, ohne dass man von FreundInnen Tipps bekam oder eben ein Lösungsheft zu Rate zog. Das Spiel existierte eben nicht nur im Computer, sondern auch in der echten Welt, im sozialen Austausch mit anderen SpielerInnen. Die Art und Weise, wie Cassette Boy inszeniert ist, lässt vermuten, dass das auch tatsächlich Absicht gewesen sein könnte. Und wer sich auf diese Lesart einlässt, der wird jede Menge Vergnügen daran haben, egal ob man damals schon dabei war oder nicht.
Markus Richter über das Spiel Cassette Boy und ich war damals auch schon dabei.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Viktoria Eglau.
In Russland ist ein Komiker zu fast 6 Jahren Straflager verurteilt worden. Außerdem soll Artemi Ostanin 300.000 Rubel bezahlen, das sind knapp 3.400 Euro. Ostanin hatte bei einer Stand-up-Show im März vergangenen Jahres einen Witz über einen Kriegsveteranen erzählt. Er habe sich damit aber nicht auf den Ukraine-Krieg bezogen, sagte der Comedian zu seiner Verteidigung. Ein Moskauer Gericht befand ihn dennoch wegen Anstiftung zum Hass für schuldig. Die US-Tageszeitung Washington Post hat einen massiven Stellenabbau angekündigt. Medienberichten zufolge müssen rund 300 der 800 Mitarbeiter gehen. Anfang der 70er Jahre hatte die Washington Post den Watergate-Skandal aufgedeckt. 2013 übernahm der Amazon-Gründer Jeff Bezos die Zeitung, doch seit Jahren schreibt das Blatt rote Zahlen. Grund dafür sei auch die veränderte politische Linie, sagt die Kolumnistin Sally Quinn. Bei der Präsidentschaftswahl 2024 hatte die Washington Post erstmals keine Wahlempfehlung mehr für die Demokraten abgegeben.
300.000 Menschen haben ihre Abonnements gekündigt, als Bezos die Wahlempfehlung für Kamala Harris von der Editorial-Seite zurückgezogen hat. Und als danach die Editorial-Seite deutlich konservativer wurde, sind immer mehr Menschen abgesprungen. Das ist eine enorme Summe an Geld, die wir verloren haben.
Sagt Sally Quinn, Kolumnistin bei der Washington Post. In Argentinien ist eine Kontroverse um den Säbel des Unabhängigkeitshelden José de San Martín entbrannt. Die knapp 1 Meter lange Waffe mit Ebenholzgriff befindet sich im Nationalen Historischen Museum in Buenos Aires. Diese Woche aber hat der rechtslibertäre Präsident Javier Milei angeordnet, dass der Säbel in die Obhut eines Militärregiments gegeben werden soll, das der berittenen Grenadiere. Es war von San Martín selbst gegründet worden. Die Übergabe ist für übermorgen geplant. Der Säbel gilt als wichtiges Symbol der Befreiung von der spanischen Kolonialherrschaft. Wegen der geplanten Entfernung aus dem Historischen Museum ist dessen Direktorin zurückgetreten. Auch die Erben des Befreiers laufen Sturm. Sie haben einen Antrag auf einstweilige Verfügung bei der Justiz gestellt. Der Säbel blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Er wurde 70 Jahre lang im Nationalmuseum ausgestellt, 2-mal gestohlen und jeweils wiedergefunden. Nachdem er schon einmal den Grenadieren übergeben worden war, ging er 2015 an das Nationalmuseum zurück.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
In der zweiten Hälfte hier im Kompressor geht es himmlisch zu. Einmal geht es direkt ins Weltall, nämlich mit einer Weltraumoper. Und ebenso himmlisch sind Schneekugeln. Und damit meine ich jetzt nicht gerade den Blick durch die Fensterscheibe. Nein, Schneekugeln werden immer noch hergestellt. Von wem eigentlich und wie und warum, das hören wir gleich. Auf Deutschlands Wetterkarte liegt heute eine fast komplette weißgraue Wolkendecke. Manch einer von Ihnen wähnte sich vielleicht schon wie in einer Schneekugel. Die tatsächlichen Schneekugeln werden immer noch hergestellt. Die stehen nicht einfach nur noch irgendwo rum. Nein, die werden immer weiter hergestellt und zwar in einer traditionsreichen Fabrik und das auch ziemlich erfolgreich. Vielleicht auch, weil das Innenleben der Schneekugeln trotz Tradition immer wieder ein modernes Update erfährt. David Freches hat eine Schneekugelfabrik besucht.
Der Schnee rieselt das ganze Jahr über, zumindest in den Schneekugeln von Familie Perzi. Deren gleichnamige Manufaktur ist ein unscheinbares Gebäude im 17. Wiener Gemeindebezirk. Im Eingangsbereich gibt es einen Verkaufsraum und ein kleines Museum. Die wichtigsten Räume aber befinden sich im Hinterhof, sagt Chefin Sabine Perzi.
Ja, also wir sind hier in unserer Werkstätte, wo wir die Einzelteile für die Schneekugeln produzieren. Ja, also wir haben da Spritzgussmaschinen. Das sind Maschinen, in denen wir Kunststoffgranulat einfüllen. Dieses Kunststoffgranulat wird in der Maschine erhitzt und mit sehr viel Druck in eine Gießform hineingepresst. Das erhärtet dann, wird ausgeworfen und so kommen wir zu den Einzelteilen, eben Figuren, Dichtungen, Sockeln für unsere Schneekugeln.
Die Manufaktur produziert das ganze Jahr über und verkaufe so 300.000 Kugeln im Jahr. Die Zahl sei in der jüngeren Vergangenheit gestiegen. Sabine Perzi sagt, wir leben in einer digitalen Gesellschaft. Die Schneekugeln sind dazu ein analoger Kontrast. Das komme an, sei aber nicht der einzige Grund.
Was uns ganz besonders wichtig ist, in den Schneekugeln wird nie etwas dargestellt, was irgendwie mit Tod oder Krieg zu tun hat. Das wird es niemals in unseren Schneekugeln zum Sehen geben, weil die Schneekugel soll eine in sich heilgeschlossene Welt für immer bleiben.
Wer das Unternehmen nicht kennt, verbindet es oft unbewusst mit angestaubter Geschichte, auch in Bezug auf die Chefin selbst. Denn die heißt offiziell Sabine Perzi die Zweite. Die wenigsten Menschen stellen sich darunter eine 36-Jährige vor mit pink gefärbten Haaren, Tattoos und Piercings.
Ja, ich liebe diesen Moment. Und wenn ich dann mich vorstelle, da siehst du da manchmal so ein kurzes... Was, das sind Sie? Oh, ich dachte, die Frau Perzi ist so eine kleine, alte, schrumpelige Frau. Das finde ich total süß, ja. Nein, also ich bin tatsächlich ziemlich abgefuckt durchgedreht und ich glaube, das ist absolut notwendig, um diese Tradition weiterzuführen, damit da auch ein bisschen was Frisches wieder reinkommt. Ne?
Und so entstünden immer wieder neue Motive für das Innere der Kugeln. Von Klassikern wie dem Stephansdom oder der Sachertorte bis hin zu Hundehaufen oder Zigarettenstummeln. Während der Corona-Pandemie war die beliebteste Kugel die mit der Klopapierrolle.
Was würden Sie denn den Leuten entgegnen, die das zum Anlass nehmen und sagen, die Klopapierrolle ist vielleicht ein gutes Beispiel dafür, dass die Schneekugeln auch, Klammer auf, liebenswürdiger, Klammer zu, Trash sind? Würden Sie denen widersprechen?
Nein, also ich finde wichtig, dass man auch über sich selber lachen kann. Man darf sich alle nicht immer so ernst nehmen. Da wäre die ganze Welt, glaube ich, ein bisschen unkomplizierter.
So offen wie hier redet Sabine Perzi während des gesamten Rundgangs. Nur eine Frage beantwortet sie nicht. Wie und warum der Schnee in den Kugeln rieselt, wie er rieselt. Die Rezeptur dafür sei seit 1900 ein Familiengeheimnis. Damals bekam Sabine Perzis Urgroßvater, ein Mechaniker für Chirurgieinstrumente, den Auftrag, die Leuchtkraft der Edison-Glühbirne besser zu untersuchen. Er füllte eine Glaskugel mit Wasser und montierte die wiederum vor die Edison-Glühbirne. Dann gab er verschiedene Schwebestoffe in das Wasser, um einen Lichteffekt zu erzeugen. Bei Glas- und Metallspänen passierte nichts. Dann kam Grieß in die Kugel.
Und der Grieß hat sich mit Wasser vollgesogen, ist ganz langsam zu Boden geschwebt. Das hat ihn an Schneefall erinnert und das war die Geburtsstunde der ersten Schneekugel.
4 Generationen später kosten die Kugeln meist zwischen 8 und 28 Euro. Ein Preis, den auch Charles aus Florida gerne bereit ist zu bezahlen. Er hat sich für eine Winterlandschaft entschieden. Also wir wollten unseren Freunden und der Familie etwas Besonderes mitbringen. Und darum sind wir hier hingekommen, um uns die Auswahl anzusehen. In den USA und vor allem in Japan sind die Schneekugeln besonders beliebt, aber auch in Österreich und Deutschland. Und wer sich fragt, ob jüngere Menschen überhaupt ein Interesse daran haben, der erhält von Marc, 29, aus Frankfurt eine Antwort.
Ich sehe es tatsächlich so als coole Erinnerung, wenn man die Schneekugel so schüttelt, dann ist es immer so die Erinnerung an den Urlaubsort. Ich habe so eine riesige Sammlung mit ganz vielen Schneekugeln, wo ich schon alles war.
Auch Marc hat die Kugel mit dem Klopapier gefallen. Diese Rechnung hat er allerdings ohne seine Verlobte gemacht.
Das Toilettenpapier durfte ich leider nicht mitnehmen. Sollst du uns ins Bad stellen?
Das Veto ist wichtig.
Genau. Ja.
David Freches mit dem Blick in die Schneekugel. Was passiert, wenn Aliens auf der Erde landen, nicht um Menschen anzugreifen oder zu entführen, sondern um uns Menschen zu verstehen? Das Musiktheaterensemble Opera Lab spielt Musiktheater oft für ein Publikum, das sich im Internet besser auskennt als jetzt mit Opernstoffen und auch öfter in Clubs tanzt, als im großen Saal Mozart hört. Jetzt heben Opera Lab mit Captain bzw. Regisseur Evan Gardner wieder ab und starten mit einer Space Opera namens You, Me, Alien in die unendlichen Weiten des Weltalls. Gestern war Premiere im Berliner Delphi-Theater. Das ist das Theater, in dem früher Stummfilmklassiker liefen. Mein Kollege Gerd Brendel war beim Raketenstart gestern dabei, wie sich der Theaterraum in den Weltraum verwandelte.
Der Weltraum. Unendliche Weiten. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, das mit seiner 400...
Space Operas. So werden in Fachkreisen Filme genannt, deren Handlung irgendwo im Weltraum in irgendeiner fernen Zukunft spielt, in der vor allem tapfere Männer gegen Außerirdische kämpfen.
Haben wir überhaupt Zeit für sowas?
Ja! Oder weniger tapfere Männer irgendwie die Welt retten.
Ja!
Für Regisseur und Komponist oder Captain Evan Gardner sind die Hollywood-Raumschiffe wie die Enterprise mit ihrer inklusiven, mehr oder weniger diversen Besatzung vor allem eins.
Also alle zusammen. Es war ein super Vorbild, für was so eine Welt ohne Grenzen sein könnte.
Weswegen er für ein paar Abende mit seinem Opera-Lab-Raumschiff im Berliner Delphi-Theater gelandet ist. You-Me-Alien. Du, ich, Außerirdischer, heißt die Space Opera von Opera Lab. Hier sind die Astronauten statt Kampfjet-Piloten und Wissenschaftler, Musiker und Sängerin. Nach Tönen torkeln sie schwerelos durch den Raum, mal nach oben zu Sphärenklingen, mal nach links und rechts zu Classic Evergreens. Und wenn die Crewmitglieder nicht gerade musizieren, zanken sie sich am Raumschiff-Küchentisch, wie jede x-beliebige WG. Wer hat meine Nudeln geklaut? Wer meine Batterien für den Walkman? Und welche Filme gibt's zur Movie Night? Mehr Bully Herbigs Raumschiff Surprise, Seifenoper als episches Science-Fiction-Drama. Aber dann wird es doch noch ernst und die Musik experimentell. Denn mit an Bord auf der Reise durch die unendlichen Weiten des Weltalls ist ein außerirdisches Wesen, schemenhaft hinter einem Verschlag aus weißen Plastikplan. Gestaltlos, sprachlos, nur hin und wieder flackert mal ein Lichtchen.
Was ist Kommunikation? Wie kann man mit was kommunizieren, das vollständig anders ist, als was wir verstehen?
Das sind für Regisseur Gardner die Kernfragen. Aber da wir in einer Space Opera sind, lässt die Antwort nicht lange auf sich warten. Natürlich mit Musik. Zu Ravel beginnt das Wesen zu kommunizieren. Mit einem Mal schweben bunte Schirmchen hinter der weißen Plastikwand. Und wenn die Sopranistin Apana, im klassischen indischen Gesang ausgebildet, zur Tonleiter in Sanskrit anhebt, erscheint das Wesen sogar schemenhaft in menschlicher Form. Ein bisschen so wie in einer Bollywood-Version von Sound of Music. Doch bevor sich Gu und Alien als Musical Ashram verbinden, meldet sich die Weltregierung von der Erde als Spielverderber. Denn für so viel Weltenharmonie sind die Menschen noch nicht bereit. Und darum müssen Gu und Alien eliminiert werden. Da bleibt nur noch, den Selbstzerstörungsknopf zu drücken, in der Hoffnung auf ein besseres Jenseits. Oder vielmehr in der Hoffnung auf eine höhere Daseinsform. Die unendlichen Weiten des Weltalls und die Musik, beide, lassen die Menschen fühlen und sie fragen nach Gut und Böse, Leben und Tod und nach dem Sinn von dem Allen. Oder um es mit der Sprache der Space Opera zu sagen:
Stell dir vor, dass die Menschen ein Lebewesen, das 100 Jahre mehr Technologie als uns hat, 1000 Jahre, die Unterschied zwischen einem Gott oder Technologie wird schwer zu differenzieren.
Im Berliner Delphi-Theater ist die Raumschiffbühne am Ende leer. Ein Oud-Spieler schickt eine schwerelose Melodie durch den unendlichen Theaterraum. Als ich mein Mobiltelefon nach dem Schlussapplaus wieder einschalte, poppen ein halbes Dutzend Nachrichten aus meiner WG auf. Ich sei jetzt dran mit dem Müll runtertragen und Popcorn für die nächste Movie Night soll ich auch noch besorgen. Immerhin, Star Trek, die letzte Staffel.
Wir haben gerade Ausschnitte aus der Space Opera You, Me, Alien gehört, vorgestellt von meinem Kollegen Gerd Brendel. Die ganze Weltraumoper läuft noch bis Sonntag im Theater im Delphi in Berlin-Weißensee.